herzlich willkommen heißen.
Dankeschön.
Nun darfst du dich frei fühlen, uns zu dienen. Wer von euch kennt den Horst Krüger schon?
Das ist aber schön.
Und die anderen kennen euch, lernen ihr jetzt kennen.
Ja, okay.
Viele Jahre
Aachen, so ein bisschen, nicht, ne?
Jetzt Soltau, Norddeutscher geworden, die richtige Richtung.
Ja, ich bin Horst, bei Celle jetzt.
Schon mal die richtige Richtung, ja.
Okay. Wir haben in Aachen gewohnt, wa? Und dann sind wir weg nach Celle vor 6 Jahren. Schön, euch wiederzusehen. Die, wo ich kennen tue, einige habe ich ja schon begrüßt, haben mich begrüßt, kamen auf mich zu. Und ich freue mich, hier zu sein. Danke. Ich bin gestern in Wuppertal gewesen bei Uwe Schäfer in der Gemeinde. Wir hatten dort ein Seminar, werden ein weiteres haben am nächsten Samstag. Das Thema ist Jesus von Nazareth. Seine Welt, seine Worte, seine Weisheit. Und es geht dann um Hintergründe der Zeit Jesu, in der er gelebt hat. Es geht um Realitäten. Ich möchte deutlich machen, dass ich an Jesus, den historischen Jesus glaube, der Fleisch und Blut hatte, dessen Augenfarbe man anschauen konnte, dessen Haare man gesehen hat, den man gesehen hat, dessen Stimme man gehört hat. Es ist leider durch die Geschichte, Kirchengeschichte, so geschehen, dass Jesus zwar in unserer Mitte ist und auch bei uns Pfingstler, ja, und dass wir Jesus, ja, und auch besingen und so weiter, aber er ist doch in irgendeiner Weise irgendwo abgehoben. In der Bibel steht geschrieben, das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Da gibt's was Interessantes. Wo habe ich die Brigitte gerade gesehen? Da hinten. Mevaser. Botschaft. Basar, Fleisch. Eine Wurzel. Da guckst du, ne? Ja. Wort muss Fleisch werden, Botschaft werden, in die man anpacken kann. Wenn Gott, der lebendige Gott, von dem man nur eine Vorstellung hatte, er hatte ja am Sinai geredet, das war ja so, man konnte ihn ja nicht greifen. Man hat ja auch gesagt, oder Gott hat ja dem Mose gesagt, Junge, sehen kannst du mich nicht, ich gehe an dir vorüber und dann anschließend hat sein Angesicht geglänzt, aber wie er nun wirklich war. Jetzt kommt er, wird Fleisch, richtig Fleisch zum Anfassen. Die Leute in Nazareth sagen, das ist doch der Sohn vom Zimmermann, das ist doch der Josef. Man konnte ihn identifizieren, er war nicht ein Phantom. Und es ist schlecht, wenn Jesus bei aller Realität, die wir so über ihn haben, letztlich doch nur irgendwo ein Phantom ist. Ein theologisches Phantom, das für die Ausübung der Religion notwendig ist. Und das wäre schade. Jesus in der Mitte, zwar nicht sichtbar, aber doch da. Und Jesus greifbar und real. Er tut etwas. Er fasst Leute an. Ich weiß, wovon ich rede. Es gibt immerhin Menschen, die Jesus so durchdringend erlebt haben, und sicherlich sind einige von euch auch dabei, die krank waren und plötzlich war keine Spur von Krankheit mehr zu finden. Gott hat es getan. Nicht der Prediger, der dafür gebetet hat, verkündigt es, sondern der Arzt verkündigt es. So war das bei Jesus früher. Wenn Jesus Leute geheilt hat, dann haben das diejenigen immer bekundet, die es am liebsten nicht getan hätten, nämlich die Feinde. Können wir von, das ist auch ein Punkt, von dem wir lernen könnten heutzutage sozusagen. Ne? Jesus ist wirklich real. Und jetzt zurück zu dieser Botschaft. Es gibt einen Ort, der heißt Mevaseret Zion. Botschafterin Zion oder Botschaft Zions. Kurz vor Jerusalem. Und da ist dieses Wort drin, Basar. Adam macht die Augen auf, nach der Narkose und schaut der kann gar nicht richtig sprechen, ne? So was Schönes. Sieht er da seine Frau und sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Basar. Ich sag mal so, der sagt eigentlich auch, what a message. Boah, was hat Gott mir für eine Botschaft geschenkt mit meiner Frau. Guckst du dir an? Liebst du sie noch? What a message. Das ist dieselbe Wurzel. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde und ist die Botschaft Gottes. Gott Fleisch geworden. Zum Anpacken. Herrlich. Boah, wir hatten eine tolle Zeit gestern. Und nächste Woche spreche ich über das Gesetz und über die Gnade. Na, das ist ein langes Thema. Ja, pro Christ. Hab Acht, wie du lebst, hat jemand gesagt. Und das ist für pro Christ auch wichtig, für unsere Nachbarn und Freunde. Denn du bist für viele Menschen die einzige Bibel, die sie lesen. Hab Acht, wie du lebst, denn das ist für viele Menschen die einzige Bibel, die sie lesen. Das ist ein wichtiges Wort, denke ich mal. Heute Morgen möchte ich über etwas reden, das eigentlich sehr, sehr selten erwähnt wird, nämlich der Sabbat. Der Sabbat, Schabbes. Ne? In Jiddisch. Schabbat. Oh. Ich meine, wenn man das Wort Sabbat hört, der normale Christ, der gute, normale evangelische Christ in Wittenberg zu Hause, sagen wir mal, der zuckt zusammen und hat Angst, er könnte in steinerne Gesetzlichkeit zurückverfallen. Ich übertreibe, wenn er das Wort Schabbat ausspricht. Ist das nicht eine Rückversetzung in vorsintflutliche Zeiten, in Vorerlösungszeiten, vor Jesus? Übertrieben, ich weiß es. Schabbat. Schauen wir mal, was die Bibel sagt. Himmel und Erde. So wurden Himmel und Erde, die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Das steht in 1. Mose 2. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Herr, ich danke dir für dein herrliches Wort. Und ja, welch ein Reichtum liegt in deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Augen und Herzen dafür öffnest. Amen. Ich war gestern bei einem Freund, bei einem Rabbi, gestern Abend. Wir sind gute, dicke Freunde. Er sagte mir, er feiert seinen Schabbat am Mittwoch. Er hat am Sabbat so viel zu tun, dass er sich den Mittwoch dafür reserviert. Wer war das? Was habe ich gerade gesagt? Ein Rabbi. Was ist ein Rabbi? Das ist ein Jude. Ne? Der Rabbi ist ein Jude. Und der feiert seinen Schabbat am Mittwoch. Komisch. Na, das ist was. Da sind wir doch schon auf dem richtigen Weg. Ne? Freiheit, christliche Freiheit. Der Mann hat es wirklich begriffen. So scheint es zu sein. Gehen wir mal in das Wort, schauen wir das mal, was hier steht. Himmel und Erde wurden vollendet. Das Wort, das dort geschrieben steht, mag nach Ansicht mancher Sprachwissenschaftler dasselbe Wort sein, das Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das Werk war getan. Es ist nicht einfach Arbeit. Hier steht nichts von Arbeit. Man ruht nicht von der Arbeit. Man ruht von einem Werk. Jedes Tier kann arbeiten. Ein Ochse, ein Esel, ein Pferd. Tiere können arbeiten. Schlittenhunde, was auch immer. Aber ein Werk tun, das kann nur jemand, der kreativ ist. Okay? Ein Werk. Ich stehe vor meinem Werk. Albert Speer stand mit einem Österreicher eines Tages vor so einem Riesending, einem Modell, und sie berauschten sich an diesem Bild. Das neue Berlin, die Hauptstadt der Welt. Dieser Riesendom, all diese machtvollen Gebäude, Werk. Albert Speer, der Architekt von Hitler und Reichsminister, der berauschte sich an seinem noch nicht geschaffenen Werk. Es war ja nur erst ein Modell. Kreativität. Man staunte über die Kreativität dieses Architekten. Wenn wir den Ruhetag hier vor uns haben, dann haben wir das Ruhen, das Sitzen von einem Werk. Eine etwas Kreatives ist geschehen. Gott hat die Welt geschaffen oder Gott hat in 6 Tagen all diese Dinge ins Dasein gerufen, die wir jetzt sehen und die einen Abschluss haben. Und da ruhte er, da saß er. Und wer saß mit ihm? Adam. Adam, gerade geschaffen, der erste Tag, den er so erlebt, nach der ersten Nacht, sitzen, ruhen mit Gott. Und dann erst beginnt Adams Werk, Adams kreatives Werk. Er wird arbeiten. Aber das, was er arbeitet, soll Werk sein. Und um Werke zu schaffen, braucht man Ruhe, braucht man Nachdenken, braucht man Stille werden. Kreatives Nachdenken. Darum geht es. Und die Bibel sagt uns hier, Gott hat diesen Tag gesegnet und hat ihn geheiligt. Das Erste, was Gott heiligt in der ganzen Schöpfung, ist ein Tag. Das ist der 7. Tag. Und wenn es da geschrieben steht, dass er saß oder dass er ruhte, dann ist es das Wort Schabbat. Sitzen, ruhen. Man könnte auch sagen, kreativ ruhen, kreativ sitzen. Kennen wir das? Na, wir haben unsere christliche Freiheit. Ne? Wir haben unsere christliche, gesetzliche Freiheit, weil wir halten noch keinen Sabbat. Wir werden doch so etwas nicht machen. Wir werden doch unsere christliche Freiheit demonstrieren. Wir haben unseren Sonntag und den halten wir schön gesetzlich, ne? Ein. Den halten wir ein, das beobachten wir, dass das der Sonntag ist. Aber sind wir nicht genauso gesetzlich? Es gibt kleine Unterschiede. Ich will darauf eingehen. In den 10 Geboten, ich flechte ab und zu mal sowas ein, ne? In den 10 Geboten oder den 10 Worten finden wir auch Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. Denn an diesem Tag ruhte Gott von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und das Interessante ist, in den 10 Worten, Aseret HaDvarim heißt das in Hebräisch, also das sind nicht 10 Gebote, sondern Worte, da steht, da sehen wir, das ist der längste Wortlaut von allen 10 Worten, hat dieses Wort den längsten Wortlaut. Unglaublich, ne? Wusstet ihr das? Ja, längster Wortlaut. Länger als irgendein anderes Gebot. Das Wort über den Sabbat. Also muss das doch Gott sehr, sehr wichtig sein. Weißt du warum? Gott will, dass du Mensch bist. Gott will, dass du frei bist. Gott will, dass du Herr bist. Denn er sagt am Anfang der 10 Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich von der Sklaverei aus Ägypten jetzt unter meine Sklaverei bringt. Sagt er so? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten rausgeführt. Mit meinen Worten jetzt, du bist frei. Nur freie Menschen haben einen Ruhetag. Nur freie Menschen können sich hinsetzen und über ein Werk nachdenken. Nur freie Menschen können sich auf ein Werk kreativ vorbereiten, indem sie ruhen. Von Ausschlafen ist da nicht die Rede. Urs bin ich müde, ich lege mich ins Schlafen. Nein, ruhen, um kreativ zu sein. Nicht einfach wegtreten. Nicht einfach was ist das denn? Da ist ja so eine neue Bewegung. Gab es vor 40 Jahren noch gar nicht, ne, diese Bewegung. Gab es zwar Pfingstbewegung schon, aber noch nicht diese Bewegung am wie heißt das Ding nochmal? Ne? Ja. Ihr wisst Bescheid. Einige sagen der Zapper. Ne? In Portugiesisch heißt Sapo, Frosch. Ne? Ja, gut. Kreativität. Weil du ein freier Mensch bist, gibt Gott dir einen freien Tag. Jeden 7. Tag, damit du ausruhen kannst, damit du dich vorbereiten kannst, damit du dich freuen kannst über das, was geschehen ist, damit du über Fehler nachdenken kannst, die du gemacht hast, und dass du stille wirst, zur inneren Ruhe kommst. Das ist so wichtig. Und das ist Sabbat. Das ist das Wesen des Sabbats. Das ist am Sinai gesagt worden, wir verbinden den Sinai gemeinhin mit einer schlimmen Gesetzlichkeit. Bitte vergesst das. Der Sinai hat nichts damit zu tun, dass Menschen in eine Zwangslage hineinversetzt, eine religiöse Zwangslage hineinversetzt werden. Das ist eine schlimme Sache, die hat sich im 2. Jahrhundert in Rom entwickelt, als ein Mann hinging und das ganze Alte Testament mit dem dort offenbarten Gott verteufelt hat als etwas Zwangsmäßiges. Marzion hieß der Mann. Furchtbarer Typ. Und obwohl sich Irenäus und viele Kirchenväter dagegen gewandt haben und haben versucht, das auszumerzen, das Gift war drin, ist drin bis heute. Und so hat man im Christentum den Eindruck, Sinai ist etwas Schreckliches. Nein. Sinai, und jetzt sage ich euch etwas Revolutionäres für christliche Ohren, nicht für jüdische Ohren. Sinai ist der Ausdruck der Freiheit. ist der Ausdruck der Gnade, der Güte, der Liebe Gottes. Gott offenbart sich seinem Volk und bringt es in die Freiheit hinein. Christentum hat durch Irrlehrer eine andere Sichtweise bekommen. Und man ist am Kämpfen und am Kämpfen. Ich war kürzlich in Wittenberg und habe die Geschichte da von Luther noch mal gesehen. Der Mann hatte fantastische Ideen am Anfang seines Glaubenslebens. Wunderbar, der hat diese Freiheit erkannt. Wenn man Luther liest, einmalig. Aber zurück, sonst kommen wir nicht durch mit dem, was mir heute Morgen wichtig ist. Dass die Tora, die Lehre, der Sinai, ist ein Ausdruck der Freiheit. Ich will das deutlich sagen. Auch wenn ich jetzt auf Widerstand stoße, vielleicht bei dem einen oder anderen oder Unverständnis und wir nachfragen müssen, hinterfragen müssen. Es ist Freiheit. Das Wort Chesed, Gnade Gottes, Güte Gottes, kommt über 240 Mal in einer herrlichen, lobenden, begeisternden Art und Weise im Alten Testament vor, oder in dem, was wir Altes Testament nennen. Der Jude, frag irgendeinen Juden, der hat überhaupt keine Zweifel daran, dass Gott ein unendlich gütiger, barmherziger, gnädiger, liebender Gott ist. Und aus dieser tiefen Güte heraus schenkt er uns einen ganzen Tag, damit wir über ihn nachdenken und über uns nachdenken und über das Werk nachdenken, das wir als Herren der Schöpfung tun sollen. Ein kurzer Einblick in den Auszug aus Ägypten, der mit diesem Wort ja nun zusammenhängt, an dem Sinai, erst 2. Mose 19. Da steht geschrieben, Israel hat dann Brot essen wollen. Ja, Brot essen. Wir wollen Brot haben. Wir verhungern ja hier. Nichts zu essen. Manna. Kennt ihr, ne? Geschichte. Seid alle Bibelleser, Bibel schon x-mal durchgelesen. Ja, jedenfalls hinten das Wort, die Bibel. Und diese Leute murren und Gott schickt ihnen Manna. Und dann sagt er Folgendes. Ihr sollt das Manna sammeln, aber am siebten Tag nicht, sondern am sechsten Tag sollt ihr so viel sammeln oder werdet ihr so viel sammeln, dass es auch für den siebten Tag reicht. Einige machten sich dann am siebten Tag auf und haben gesehen, nichts da. Und der viel gesammelt hatte am sechsten Tag, der hatte nicht mehr als der wenig gesammelt hatte. Erinnerung an den Sabbat. Wenn jetzt der Sabbat gefeiert wird und auch überhaupt über das Brot der Segen gesprochen wird in Hebräisch, dann sagt man, Hamotzi Lechem min Haaretz, der das Brot rausholt, rauszieht aus der Erde. Gott hat mit demselben Wort Israel herausgezogen aus der Erde. Ein Korn muss in die Erde, muss sterben und dann zieht man Brot daraus. Versteht ihr? Und das Manna in der Wüste erinnert daran. Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt und Gott hat uns erhalten und hat uns aus der Wüste herausgeführt. Brot, Sabbat, Erlösung, immer eine Einheit. So ist der Sabbat auch ein Bild für das Herausziehen aus Ägypten. Und der Hebräerbrief, der bezieht sich ja darauf, dass wir eine Ruhe haben durch die Erlösung, dass wir in die Ruhe Gottes eingegangen sind durch die Erlösung. Und immer wieder in diesem Buch der Bibel wird darauf Bezug genommen. Ich weiß, im Alten Testament spielt der Sabbat nur eine relativ untergeordnete Rolle. Aber Gott sagt eines Tages, hört mal, ihr habt das Land gnadenlos mit einem furchtbar egoistischen Herzen ausgebeutet. Ihr habt dem Land seine Sabbate nicht gegeben. Ihr solltet jedes siebte Jahr das Land liegen lassen, brach liegen lassen, damit das Land sich ausruhen kann. Habt ihr nicht getan? Gut, kommt ihr jetzt 70 Jahre in die Gefangenschaft. Seht ihr, wie wichtig das ist? Da sehen wir zwei Dinge. Einmal die gnadenlose Ausbeutung des Landes, Israel. Und wir haben das ja heute auch. Ostsee kaputt, die Meere kaputt, die Luft kaputt, die Erde kaputt. Wegen des bösen Herzens des Menschen, der alles ausbeutet. Diese Riesenwirtschaftskrise, die wir haben, da haben wir doch von Heuschrecken gehört und alles so eine Sprüche bei den Politikern, ne? Ja. Wir beuten die Erde aus, ohne darüber nachzudenken und setzen uns selbst, ja, in den Sarg. Gott sagt, hab Zeit nachzudenken, damit du nicht ausbeutest, damit du nicht zum Ausbeuter wirst, sondern damit du zum Herrn wirst. Du sollst bewahren, du sollst pflegen, du sollst schützen. Das ist der Gedanke, den wir dort haben. So ist das Wesen des Sabbats, wenn wir das zusammenfassen wollen. Es ist einmal Ruhe von den Werken. Es ist zum anderen auch das Denken an die Ewigkeit. Es ist nicht einfach nur hier leben, 40, 50, 70, 80 Jahre raffen, ne? Und dann vererben. Manche leben natürlich auf Kosten ihrer Erben. Das ist auch nicht verkehrt, damit die sich dann nachher nicht zanken können. Und das Erbe ist klar. Ne? Aber Ewigkeit. Wir sind ja nicht eine Ewigkeit auf der Erde. Lass uns über die Ewigkeit nachdenken. Nachdenken über den ewigen Gott. Der Gedanke an den Sabbat ist ein Gedanke an die Ewigkeit. Es gibt einen ewigen Gott. Fragt der eine Junge sein Papa: Papa, weiß der liebe Gott, dass wir Atheisten sind? Ne? Ja. Manche sind ja nur Atheisten, solange das Wetter gut ist. Ne? Und wenn sie dann doch in Not kommen, dann kürzlich las ich so etwas von einem bekennenden Atheisten, dass er dann schließlich doch gebetet hat. Sabbat ist keine Zeit, kein Zeitvertreib, und Sabbat ist auch keine Ablenkung. Und Sabbat hat noch eine soziale Komponente. Dein Nachbar, also der Fremde, der durchreisende Fremde aus einem fremden Land, der soll das auch miterleben. Wenn jemand in dein Haus kommt aus Ägypten oder aus einem fremden Land und ist bei dir, der soll den Sabbat erleben, der soll sehen, was das bedeutet. Das heißt implizit, wenn der jetzt fragt, warum ruht ihr heute? Letzte Woche habt ihr schon und jetzt schon wieder. Warum macht ihr das? Gott hat uns erlöst. Wir haben einen lebendigen Gott. Deine Knechte, deine Mägde sollen den Sabbat feiern. Die dürfen nicht arbeiten. Und wer auch? Dein Ochs und dein Esel. Auch die Tiere. Schone deine Tiere. Gott hat ein Herz für Tiere. Ist jetzt nicht mehr so unpopulär, nachdem der Hinduismus ja auch bei uns eingedrungen ist. Das Wesen des Sabbats. Gut, wir müssen weitergehen. Paulus, ich habe von den Fremden gesprochen, die den Sabbat nicht hatten. Paulus kommt in eine Welt, in der kein Sabbat ist. Oder lebt auch in einer Welt. Nur er mit seinen Eltern, mit seiner Gemeinde in Tarsus, er konnte Sabbat feiern in dieser Stadt, weil der römische Staat den Juden das eingeräumt hatte. Die durften ihren Sabbat feiern. Es gab zwar in der römischen Religion auch eine Art Sieben-Tage-Woche, aber ohne Feiertag. Es gab auch Feste und Feiern und Feiertage, aber es gab nicht die Regelmäßigkeit, wie bei den Juden. Übrigens, die sieben Tage bei den Juden sind ja unabhängig von Festen, unabhängig von Neumonden und Vollmonden, einfach jeder siebte Tag. Und ja, müsst auch vorstellen, von den ungefähr 50, 60 Millionen Bewohnern des Römischen Reiches gab es etwa 4,5 bis 5 Millionen Juden. Knapp so 8 bis 10%. Also Weltreligion, damals zu der Zeit. Also hat man denen auch schon, weil die ein bisschen aufsässig immer waren, dann hat man denen das konzediert, also ihnen zugesprochen, zugestanden durch per Gesetz, dass sie ihren Sabbat feiern konnten. So, und wenn es jetzt heißt bei Paulus, eine Apostelgeschichte, ihr kennt diese Geschichte, wo der Mann, das ist ja bei uns gut geregelt, dass diese Fenster also nach draußen auch dann nicht so, ne, man kann rausfallen und man tut sich nicht viel. Aber da war es dann halt so, wir kennen die Geschichte, wo der junge Mann da müde wird und rausfällt im Gottesdienst. Ne? Kann bei uns ja nicht so passieren. Und dieser Tag, da wird uns geschildert, ich will das nicht lesen, da wird uns geschildert, wie Paulus lange predigt. Es ist an einem Sabbatausgang, der Sabbat ist zu Ende und dann beginnt der nächste Tag, Yom Rishon, der erste Tag. Und das ist der erste Tag der Woche, den hat man dann Tag des Herrn genannt. Aber ihr müsst nicht glauben, dass die Christen in der Lage waren, diesen Tag als Feiertag zu feiern. Wenn sie einen Feiertag denn hätten feiern können als Heiden, das war sehr schwierig. Denn Juden waren sie nicht, standen also nicht unter dem Privileg, diesen Sabbat zu feiern. Sie waren Heiden. Also haben sie nur diese schmale Spanne gehabt, nach Sabbat in die Nacht hinein zu feiern, den Tag des Herrn. Dass ein Sonntag entstand, nachher unter Konstantin, und dass dann alles so geregelt wurde, dass es einen christlichen Sonntag oder christlichen Sabbat gab, den Sonntag, der Sonnentag, Gott Helios, das kam ja erst viel später und das gab es damals nicht. Also die Leute konnten nur sich in dieser schmalen Spanne versammeln. Das war gar nicht so einfach. Meistens kamen sie am Abend zusammen. Nun haben wir aber Jesus und den Sabbat. Ihr kennt diese Geschichte, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern an einem Feld vorbeigeht oder über ein Feld geht und die Jünger zerreiben Körner in der Hand. Einige der Pharisäer sind aufgebracht, einige der Pharisäer, so heißt es. Und das heißt, also es gibt immer Leute, die es besonders ernst nehmen. Ne? Ganz besonders entschiedene Pharisäer gibt es auch unter ihnen. Und diese Leute regen sich tierisch darüber auf, dass er jetzt, dass seine Jünger so ein paar Körner in den Händen zerreiben. Das ist der Hintergrund. Sie sind nicht durch ein Kornfeld oder durch ein Feld gegangen, wo das Getreide noch stand. Das war absolut verboten. Das durfte man nicht machen. Das war eine Sünde. Sie sind nur über ein Feld gegangen, das abgeerntet war, frisch abgeerntet offensichtlich. Und da fand man noch jede Menge Körner. Da standen einige Halme am Rande und da waren offensichtlich auch einige Halme auf dem Boden. Und die konnte man sich abnehmen und da hat man die zerrieben. Allgemein in der gängigen Schule der Pharisäer war es so, dass man das tun durfte, weil man Hunger hatte. Die Jünger hatten Hunger und deswegen haben sie das dann getan. gerieben, bisschen gegessen. Bisschen so, ja, nicht in Hunger stillen. Da hätten sie ja nun Müsli machen müssen, alles sowas. Das wäre zu viel gewesen. Aber da regen die Frommen sich drüber auf. Ich will euch sagen, Religion ist etwas ganz Gefährliches. Ob das die christliche oder die jüdische oder die muslimische oder die hinduistische. Religion, total gefährlich. Aber der Glaube an Gott, das ist etwas Befreiendes. Gut. Und so haben sich diese Religionsleute tierisch aufgeregt darüber, dass seine Jünger das machten. Jesus sagt, Leute, ich will euch das mal erklären. Und dann erzählt er dieses Beispiel, ihr seid ja Bibelkenner, von David mit den Schaubroten. Muss ich nicht wiederholen, ne? Jesus sagt dann, der Sabbat ist dem Menschen gegeben. Oder ist für den Menschen. Und das ist pharisäische Tradition. Der Mensch geht in allem vor. Das haben die Pharisäer gesagt. Sie kommen in der Bibel nur ein bisschen schlecht ab, weil sie Heuchler waren. Sie hatten tolle Sachen, tolle Ideen, haben sie selber nicht getan. Das ist das Problem bei ihnen gewesen. Jesus sagt, ihr habt super Lehre, aber leer, mit Doppel-E. Nichts los bei euch. Ihr seid Heuchler. Ihr wollt zwar, aber kommt nichts bei raus. Heuchler, das ist es. Und deswegen haben die eine schlechte Presse bei uns. Aber was sie gesagt haben, was die Pharisäer gesagt haben, und einige Pharisäer haben gesagt, schon vor Jesus, ihr seid nicht dem Sabbat übergeben, sondern der Sabbat ist euch übergeben. Also entspricht genau dem, was Jesus lehrt. Das heißt, der Sabbat ist nicht eine Last, er ist eine Lust, eine Freude. Jesus sagt nicht, dass er den Sabbat aufkündigt. Paulus sagt das nie. Paulus erwähnt den Sabbat nur einmal im Kolosserbrief. Er wendet sich nur gegen eine rigorose, religiöse Gesetzlichkeit, die durch einige überkandidelte Juden nach Galatien gekommen ist. Aber er propagiert die Freiheit in Christus. Und das bedeutet nicht, dass ich frei bin von allem. Nun haben wir ja den Sonntag und es gibt ja eine christliche Gruppe, die feiert den Sabbat. Arbeiten die am Sonntag? Müsste man feststellen. Gott sagt, arbeitet 6 Tage. Am 7. sollt ihr ruhen. Müsste man mal sehen, wie das so ist. Wir werden das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Wir können nicht jetzt plötzlich hingehen und sagen, weil wir den Sabbat so schön finden, dann feiern wir den Sabbat. Können wir nicht machen. Wir feiern den Sonntag, aber dann bitte ich uns doch, nehmen wir uns doch Zeit. In Jerusalem, ich komme mit meinen Freunden nach Jerusalem, so eine Handvoll Freunde, und wir parken unser Auto und gehen in die Stadt und im Mahane Yehuda noch alles voll mit Leuten, da oben in der Nähe des großen Busbahnhofs. Dann gehen wir die Jaffa-Straße runter. Und dann ist auch schon nach 4, und was sehe ich? Plötzlich die ganzen Omnibusse, bumm, weg. Sieht so aus, als ob das alles in einem großen Trichter verschwunden ist. Da sind noch ein paar Kehrmännchen und, Brigitte, so ist es, ne? Alles weg von der Straße. Ja, das, da haben die gesagt, hey, was ist hier los? Eben war doch noch Leben, jetzt 5 Minuten, 10 Minuten später, alles leer. Ruhe. Und dann sehe ich Blumentische. Du kannst am Sabbat Blumen kaufen, am Freitag Blumen kaufen. Bringst sie deiner Frau mit, tut ihr auch alle von der Tanke, ja, habe ich gehört. Ja, so schön, wenn ihr noch am Samstag mal tanken fahrt, dann immer da, kann man ja bei Shell und so Blumen kaufen, bringt sie immer mit, freut sie sich. Und ja, tut das. Also das macht man in Israel. Dann bringt man der Frau oder der Braut, der Geliebten der legal Geliebten, sagen wir mal so, man muss ja heute aufpassen mit dem, was man sagt, ne? Ja, dann bringt man da einen Blumenstrauß mit und erfreut die. Und dann ist Ruhe und dann kommt das beste Essen am Abend Und dann hat man Zeit für eheliche Intimität und Freude aneinander. Das ist normal, das muss so sein. Und Ruhe. Man spannt aus. Man begrüßt die Königin Sabbat. Die Königin Sabbat. Der Papa kommt von der Synagoge nach Hause und segnet seine Jungs. Gott segne euch wie Ephraim und Manasse. Und dann wendet er sich an seine Töchter und dann segnet er sie. Und Gott mache euch wie Lea und Rachel und Rebekka und Sarah und so weiter. Und dann liest er seiner Frau vor das Hohelied. Sprüche. Ja, nur, ich meine, komm, ja. Weil wir beim Hohelied gelandet sind, da wollte ich euch nur sagen. Das ist interessant, da waren so ein paar fromme Männer, die haben das Buch gelesen, haben so einen roten Kopf gekriegt und haben gesagt, das muss man alles geistlich verstehen. Ne? So. Und nein, da liest er Sprüche 31 vor, von das Lob der guten Hausfrau, der Ehefrau, nicht Hausfrau, Ehefrau, wie die tüchtig ist. Stellt euch mal vor, wir Männer würden unserer Frau das jede Woche vorlesen. Wie bauen wir unsere Frauen auf, ne? Und wir uns auch. Weil wenn die Frau aufgebaut wird, dann wird auch der Mann aufgebaut. So, das ist eine gute Basis. Und dann die Familie, dann die Kinder um den Tisch und dann kommt der Kiddusch, dieser wunderbare Brot, Wein erst und Essen, bestes Essen. Herrlich. Mann, wäre das nicht besser als Samstagabend Klitschko gucken oder so? Was? Oder Fußball oder irgendwas? Wir nehmen uns ab 5 Uhr, 6 Uhr Zeit, wir lassen alles ruhen. Dann kümmern wir uns um die Frau unserer Jugend. Wie Maleachi 2 sagt, schauen ihr liebevoll in die Augen, das nehmen unsere Kinder wahr und die lernen davon. Und unsere Kinder versammeln wir um unseren Tisch, die sind nicht mit irgendwie solchen Dingern da, ne? Und so beschäftigt bis in die Nacht hinein, sondern sie versammeln sich um den Tisch und wir feiern gemeinsam den Eintritt in den Tag der Ruhe. Und dann gehen wir am Sonntagmorgen hierher und feiern und sind fröhlich. Und den ganzen Tag haben wir Zeit für die Familie, haben wir Zeit füreinander und wir haben auch Zeit über unsere letzte Woche nachzudenken und auch Zeit für morgen nachzudenken. Das ist doch so ungeheuer. Meint ihr nicht, dass unsere Familien sich verändern würden? Dass unser Verhältnis als Eheleute sich verbessern würde? Weißt du, wenn du deiner Frau ins Gesicht schaust und sagst, du bist, werde das nie vergessen in der Schweiz, mein Alter, ach du liebe Zeit, da sagt der alte Fritz Frehner zu seiner Marie, der alte, ganz alte Leute, um die 80, streicht ihr so über die Brust, da sagt er, du bist mein Backfisch. Hör mal, ich habe mit meiner Frau da gestanden, das war im tiefen Schnee, und ich hab Tränen in den Augen gehabt. Ich habe gedacht, mein Gott, erhalte mir so eine Gesinnung. Das ist wichtig. Hört euch, hallo. Und schalt den Knopf aus, zieh den Stecker raus von der Glotze und feier Samstag und Sonntag mit deiner Familie. Dann machst du richtig Sabbat. Jetzt wäre noch viel zu sagen. Was soll ich sagen? Sagt der Pastor nach einer langen Predigt, ruft einer aus der hinteren Ecke. Amen. Ja.